SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Winter Bayreuth, Wieland Wagners Laboratorium. Am Mikrofon ist Bernd Künzig. Das Stadtpalais in Stuttgart zeigt derzeit eine Ausstellung über den Enkel des Komponisten Richard Wagner, den Regisseur Wieland Wagner und seine Zeit in Stuttgart. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sorgte Wieland Wagner für eine grundlegende Erneuerung der Bayreuther Festspiele als Leiter und Regisseur der Werke seines Großvaters. Parallel lud ihn der damalige Intendant der Stuttgarter Staatsoper, Walter Erich Schäfer, zu Inszenierungen an dem von ihm geleiteten Haus ein. Daraus wurde eine enge Zusammenarbeit, die von 1954 bis zum frühen Tod Wieland Wagners mit 49 Jahren 1966 anhielt. In Stuttgart inszenierte Wagner dabei nicht nur die Werke seines Großvaters, sondern auch die anderer Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Karl Orff, Richard Strauss und Alban Berg. Wolfgang Amadeus Mozart war geplant. Um diese Zeit Wieland Wagners in Stuttgart geht es in der Ausstellung und wir diskutieren mit Uwe Schweikert. Er ist Musikwissenschaftler, Publizist und Lektor, Herausgeber von verschiedenen Werkausgaben und Essayist auf dem Gebiet der Oper. Wieland Wagners Inszenierungen in Stuttgart hat er selbst miterlebt. Mit in unserer Runde ist Stefan Mösch. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik und Karlsruhe den Fachbereich Ästhetik, Geschichte und künstlerische Praxis des Musiktheaters und leitete lange Zeit die Redaktion der Zeitschrift Opernwelt. Mit dabei ist auch der Historiker und Kurator der Wieland-Wagner-Ausstellung im Stadtpalais, Daniel Reubke. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bayreuth. So, jetzt starten wir eigentlich gleich mit dem Zeitzeugen. Herr Schweikert, ich frage Sie ganz direkt, gibt es eine Inszenierung Wieland-Wagners hier an der Staatsoper in Stuttgart, die Ihnen ganz besonders gefallen hat oder die Ihnen noch besonders eindrücklich in Erinnerung ist?
Das ist eine Frage, die kann ich ganz schwer beantworten. Sie müssen bedenken, ich war 1954, 55, ich habe also alle Wieland-Wagner-Aufführungen hier in Stuttgart gesehen, auch zum Teil später noch natürlich, solange sie im Repertoire waren. Ich habe auch die beiden Inszenierungen Othello und Wozzeck in Frankfurt 1965, 66 gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 25, 1954, 55 war ich ein 14-jähriger Schüler, dessen Erinnerungen natürlich nicht belastbar sind, das ist ganz klar. Während die des 24-, 25-Jährigen, der dann auch schon im übrigen Deutschland und zum Teil auch im Ausland Opern gesehen hatte, die sind belastbar. Die unbelastbare Antwort wäre Antigone und die belastbare Antwort ist sicher Salome. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich, bevor wir da einsteigen, weil von den Arbeitsbedingungen, die Wieland Wagner hier vorfand, die überhaupt im Theater damals herrschten, die sind so grundsätzlich anders gewesen im Vergleich zu heute, dass ich vielleicht da doch ein paar Worte sagen möchte. 1954, 55 war die Theater-, die Opernwelt noch nicht internationalisiert, wie sie heute ist. In Stuttgart 1954, 55 gab es 9 Neuinszenierungen. Von diesen 9 Neuinszenierungen hat 6 Kurt Puhlmann, das war der Oberspielleiter des Hauses, selbst inszeniert. Wenn man sich die Produktionsdaten anguckt, gab es dafür höchstens 4 Wochen Vorbereitungszeit. Eine Inszenierung in dieser Spielzeit 54-55, das war die erste von Wieland Wagner, Fidelio. Eine weitere, das war die erste von Günter Renner, der dann von 1956 an eben bis zu seinem Tod 1977 hier auch ein ständiger Hausgast war. Und nur eine weitere von diesen 8 Inszenierungen hat noch ein Regisseur gemacht, den man heute nicht mehr kennt. Das heißt, wenn jemand wie Wieland Wagner nun auch noch in dieser besonderen Art, in dieser ganz radikalen neuen Sicht und neuen Darstellungsweise, wenn der 1954 in eine Stadt wie Stuttgart kommt, dann ist das was völlig anderes, wie das heute wäre. Das war eine Sensation. Meine Eltern waren Opernabonnenten und ich weiß noch, wie mein Vater erklärte, diese Menschen, dem müsste man nicht nur das Handwerk legen, das sei eine kriminelle Tat, die hier verübt worden sei. Also das sind eigentlich Dinge, die sind heute gar nicht mehr denkbar und vorstellbar. Wir leben in einer völlig anderen Wahrnehmung, wenn wir heute auch zu sensationellen oder schockierenden oder provozierenden Aufführungen ins Theater gehen. Dieses Winterbayreuth, das war eigentlich eine Provinzstadt, jetzt von heute aus gesehen, ein Provinztheater. Mit dem großen Vorteil, dass es das einzige deutsche Opernhaus war, das unzerstört blieb am Ende des Zweiten Weltkriegs.
Dann greifen wir das mal auf, auch das Stichwort Winterbayreuth, und bleiben wir auch mal bei der Provinz. Im Prinzip, wenn man es ironisch sieht, könnte man natürlich auch sagen, Bayreuth ist auch ein Provinzkaff. Also es ist eigentlich auch ein Provinztheater. Es ist nur ein sehr, sehr großes Provinztheater. So, und jetzt gibt es eben dieses Stichwort Winterbayreuth, und natürlich hat Wieland Wagner in Stuttgart jetzt auch Werke anderer Komponisten als die seines Großvaters inszeniert. In Bayreuth eben tatsächlich nur die Werke seines Großvaters. Das Richard Wagner, und der hat natürlich in Stuttgart jetzt auch viel Richard Wagner gemacht, und daher rührt ja ein bisschen auch der Name im Volksmund Winterbayreuth. Also man muss da nicht nach Bayreuth im Sommer fahren, sich um diese Karten da bemühen und einen Haufen Geld hinlegen. Ist denn da was dran an diesem Winterbayreuth, dass das so die große Alternative war, oder machte der eigentlich hier was ganz anderes? Vielleicht Herr Reubke als Historiker der Ausstellung.
Ja, woher dieser Begriff Winterbayreuth kommt, so ganz schlüssig ist es mir nicht geworden, trotz aller Nachforschungen. Er kommt so um 56, 58 in der Presse auf. Und man muss natürlich auch sehen, dass Walter Erich Schäfer diesen Begriff sehr gerne aufgreift und daraus eine Marke macht für sich auch. Auf der anderen Seite wird an verschiedenen Stellen behauptet, oder da sagt Wieland im Interview, er hätte diesen Begriff auch selbst benutzt. Also ein hervorragendes Branding für Stuttgart, und das hat natürlich Leute aus ganz Deutschland herangezogen, weil man in der Tat die Möglichkeit hatte, für ein kleineres Geld, siehe schwäbische Sparsamkeit, hier das oder Ähnliches zu sehen, was man auch auf dem grünen Hügel hätte sehen können oder vielleicht sogar im Vergleich mal gerne gesehen hat. Denn jede Inszenierung von Wieland war einzigartig, und die Inszenierungen, die hier, mal ganz abgesehen von Richard Wagner, ja auch mit Richard Strauss, mit Karl Orff auf die Bühne kamen, waren schon etwas Besonderes, Veränderungen und Weiterungen.
Ja, ich denke, das Gemeinsame, das Verbindende zwischen Bayreuth und Stuttgart ist der Werkstattgedanke. Also diese Werkstatt, die er in Bayreuth hatte, wo er Jahr für Jahr an diesen Inszenierungen, an diesen Produktionen weiterarbeiten konnte, in einem gewissen Maße muss er diese besonderen Bedingungen hier auch vorgefunden haben. Denn das, dass man nur Wagner sehen konnte, das wird, glaube ich, immer ein bisschen übersehen. Schon von 1952 an sind ja Wieland Wagners Wagner-Inszenierungen ausgehend. Zunächst das erste Theater war San Carlo in Neapel. Es gab dann in Brüssel, in Barcelona. Also bis zum Ende der 50er Jahre war eigentlich Wielands Richard Wagner Handschrift, die Kennmarke seines Wirkens und seiner Kunst in ganz Europa, in den Großstädten sichtbar. Und einen gesamten Ring hat er ja nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Köln in den späten 50er Jahren inszeniert. Also man muss das, glaube ich, ein bisschen konzentrieren auf diesen Werkstattgedanken, dass er hier Bedingungen vorfand, ganz offensichtlich, natürlich auch in dem Intendanten, der ihn aufgefordert hat oder auch Dinge machen ließ, andere Komponisten, andere Sujets auszuprobieren, die irgendwie ihn auch gereizt haben, das, was er in Bayreuth machen konnte, in eine ganz andere Richtung weiterzuentwickeln.
Also ich würde auch sagen, das ist erstmal auch ein Marketingvorstoß von Walter Erich Schäfer gewesen, zu sagen, es gibt die Bewährung Wieland Wagners in Stuttgart, es gibt die Vollendung in Bayreuth. Das ist natürlich reine Hagiographie, das ist eine Inszenierung, eine quasi kurz nach seinem Tod inszenierte Wirkungsgeschichte Wieland Wagners, eine Einordnung durch den Intendanten. Es gibt durchaus Zeitzeugen, die sagen, das Verhältnis zwischen Walter Erich Schäfer und Wieland Wagner sei gar nicht so spannungsfrei gewesen. Und der Wieland Wagner hätte Walter-Erich Schäfer genauso benutzt wie umgekehrt. Also im besten Fall eine Win-Win-Situation. Ich meine, man kann sich doch umschauen in der Theaterlandschaft der damaligen Zeit, in die Großstädte. Wo hätte Wieland denn ein Podium finden können? München war quasi verschlossen. Dort war Rudolf Hartmann Intendant. Der hatte die Meistersinger von Nürnberg gemacht in Bayreuth 51. Wieland fand es nicht so wahnsinnig toll. Es war damals sehr Bonbon für die Konservativen. Das hat Rudolf Hartmann natürlich gemerkt, war missgestimmt, hat ihn Glucks Orfeo machen lassen. Dann quasi die Tür zugemacht, damit München für Wieland kein Terrain wird. In Hamburg war ihm Günter Rennert im Weg, der selber auch in Hamburg Wagner inszeniert hat. In Köln hat er dann später, als Oskar Fritz Schudert Intendant wurde, unser Wallisch Generalmusikdirektor, hat er den Ring inszeniert. Ist aber auch nicht so viel draus geworden. Es war eine relativ späte Zeit für ihn. Und in Berlin, an der Deutschen Oper, hat er mit AIDA eine umstrittene Inszenierung herausgebracht mit Karl Böhm, wollte gerne Intendant werden. Dann hat man sich aber doch für Gustav Rudolf Sellner entschieden. Warum? Weil Sellner eine mehr integrative Figur zu sein versprach. Wieland hat immer polarisiert. Wieland war nicht jemand, der alle mitnahm, sondern im Gegenteil, der manche in die Flucht geschlagen hat, auch verletzt hat. Natürlich auch begeistert, klar, innovativ. Also war Stuttgart sozusagen in diesem Panorama der 50er Jahre eigentlich ein wunderbares Pflaster. Ja, auf Give-and-Take-Basis.
Ja. Also dann können wir ja da mal auf dieses Laboratorium oder wie Herr Schweikert sagt, die Werkstatt, Werkstatt Bayreuth, Werkstatt Stuttgart, dann muss man jetzt auch mal darüber sprechen, wie sah denn das überhaupt aus, was der Wieland eigentlich gemacht hat, weil viele haben diese Inszenierung natürlich nicht gesehen. Also was pflegte der für einen Regiestil? Und man darf ja eines nicht vergessen, Herr Wieland Wagner war nicht nur der Regisseur, er war eben auch sein Bühnenbildner und er war auch sein Kostümbildner.
Und also der hat sein Lichtbildner,
ja. ganz entscheidend
ist die Lichtregie. Ja.
Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen Wieland Wagner damals den Anspruch hatte, alles in einem zu verkörpern. Das wird heute in ganz verschiedene Arbeitsbereiche getrennt, in verschiedene Kompetenzzentren aufgeteilt innerhalb des Opernhauses. Und manchmal muss der Leitdesigner, wie er ja heute heißt, vieles retten, was vielleicht der Regisseur als Personenführer gar nicht so hinkriegt. Ja, dann wird weggeleuchtet oder zugeleuchtet, je nachdem. Bei Wieland war das alles eins. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu heute. Ganz anderer wesentlicher Unterschied betrifft meines Erachtens die Personenregie. Dazu kann man viel sagen, vielleicht mal zunächst nur ein Aspekt. Und das kann man heute immer noch sehen, interessanterweise. Es gibt ja eine Parsifal-Inszenierung von Hans Schüler in Mannheim, die immer noch läuft, von 1957. Die ist natürlich damals schon hochgradig epikonal gewesen. Sie ist es heute noch mehr. Wir sehen nur noch ein Gerippe. Aber wenn man das heute sieht, ist es total interessant. Warum? Man sieht, dass die Sängerinnen und Sänger von heute extreme Schwierigkeiten haben, mit diesem Stil zurechtzukommen. Und das klärt uns heutige Theaterbesucher sozusagen auf, wo wir so wenig Filmmaterial haben von Wieland Wagner. Was passiert da? Die haben Schwierigkeiten, diese bestimmte Art von Konzentration in den Körper zu kriegen. Das heißt, eine minimalistische Gestik, wo bis in den kleinsten Finger hinein alles reguliert ist, wo jeder Blick eine Bedeutung hat und ich sag's mal drastisch, wenn zwei leere Blicke da sind oder man guckt zweimal in die falsche Richtung, ist die ganze Szene schon kaputt. Und ich erinnere mich, dass der Parsifal zum Beispiel im Graalstempel des ersten Aktes, ein Sänger von heute, hoffnungslos verloren rumstand. Der wusste gar nicht, wo er hinschauen sollte. Und wenn er dann etwas tun sollte, mal eine Aktion, dann hat er das sozusagen völlig übersteigert gemacht, in diesem Horror-Vakui. Das heißt, die Frau, die neben mir saß, die kicherte die ganze Zeit, weil das unfreiwillig komisch war. Und dieser Horror-Vakui war auch in der Musik zu spüren. Zum Beispiel der Klingsor, der hatte das Gefühl, ich habe hier nichts um mich rum, leere Bühne, nur ein bisschen Licht. Was machte er? Er deklamierte unglaublich exzessiv. Es war vollkommen übertrieben, eigentlich Schmierentheater für unsere Maßstäbe, weil dieser Stil so fremd geworden ist. Wolfgang Windgassen hat in vielen Interviews, wie ich finde, sehr überzeugend über die Außergewöhnlichkeit dieses Wieland-Wagner-Stils gesprochen, mit Bezug auf die besondere Art der Konzentration. Man kann auch sagen, es ist eine Balance. Es ist eine Balance zwischen der enormen inneren Spannung dieser Person und den minimalen theatralen Zeichen, die das nach außen hin übersetzen.
Jetzt sage ich es mal etwas provozierend, Herr Räubke, was wir in der Ausstellung ja sehen können, das sind Bühnenbildmodelle, die rekonstruiert worden sind, diese Bühnenbildentwürfe, die Wieland Wagner gemacht hat. Und wir sehen natürlich bestimmte markante Elemente, die so ganz typisch sind für den Wieland-Wagner-Stil. Wir haben nämlich auch hier die berühmte Ringscheibe, die er für den Ring des Nibelungen entwickelt hat. Also was aussieht wie so eine Art Erdoberfläche, auf der sich dieses Weltendrama abspielt. Das kommt da immer vor. Es gibt auch bestimmte Elemente in der Salome-Inszenierung oder in der Elektra-Inszenierung, so ein Röhrengeflecht, was aber immer so was hat zwischen Konkretheit und Abstraktion. Und Herr Mösch, Sie haben das ja jetzt auch schon gesagt, es geht auch um diese Leere und wo die Darstellerinnen und Darsteller, Sängerinnen und Sänger müssen sich da drin entfalten in dieser Leere. Das hat so einen Hang zur Abstraktion. Und Abstraktion war ja irgendwie so ein Stichwort, auch in den 50er Jahren. Man kann das auch ein bisschen provokativ sagen. Abstraktion ist immer das, wo ich mir das Konkrete vom Leib halte. Also wo ich natürlich auch keine konkrete historische Position einnehmen muss. Und das ein bisschen wie so ein leeres Zeichen da reinsetze. Und das hat man, glaube ich, als sehr radikal empfunden. Aber die Frage ist, ist dieser Stil wirklich so radikal oder ist es eben auch eine Art von Verdrängungsgeschichte, diese Art von Abstraktion? Oder was bedeutet das eigentlich? Also würden wir es heute denn überhaupt auch nochmal so machen?
Ich denke, Stefan Mösch kann da auch sehr viel zu sagen. Ich würde nur auf einen Punkt dabei eingehen wollen, der sich auch aus den biografischen Anmerkungen ergibt. Abstraktion bedeutet Leere, ja. Abstraktion bedeutet aber auch die Möglichkeit, diese Leere in irgendeiner Form mit etwas Neuem zu füllen. Wieland bezieht sich sehr stark ja auf die Antike, um seine abstrakten Gedanken auch zu artikulieren auf der Bühne. Diesen Bezug, den er zur Antike setzt, ist im Prinzip so eine Idee, sich gleichzeitig auf Winckelmann, Erhabenheit, stille Größe, edle Einfalt und so weiter zu berufen, also auf was Überzeitliches. Auf der anderen Seite ist es seine Möglichkeit, sich ahistorisch zu distanzieren von dem, was in den Jahren vorher war und über die er vielleicht nicht reden wollte. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade die Zeit 39, 45 ist. Ich glaube, da gehört für ihn auch noch viel Kindheitserfahrungen, die bis in die 20er zurückgehen dazu. Also diese doppelte Möglichkeit mit der Abstraktion, mit der Leere, sich zurückzuziehen von einer unangenehmen, nahen Vergangenheit, das ist sicherlich eine Sache, die für ihn da sehr wichtig ist, und dieser Rückbezug auf die Antike gleichzeitig, was Überzeitliches, was möglichst wertfrei ist. Ob diese Lehre dann wirklich auch wertfrei und unpolitisch ist, da können wir vielleicht noch an einer anderen Stelle drüber reden.
Also Walter Jens hat die schöne Formel gefunden, die Antike sei so etwas wie der Kosmos im Chaos. Also die Antike als Rückzug, ja, in einer Zeit, in der Orientierung fehlt. Es wird häufig in dieser, wenn man über diese Nachkriegszeit nachdenkt, von Verdrängung gesprochen, ganz klar. Ich finde es ein bisschen einsträngig, diesen Begriff. Und ich würde eigentlich gerne da einen anderen Begriff auch noch einbringen, der von Hans-Ulrich Gumbrecht stammt, nämlich den Begriff der Latenz. Es gibt dieses Buch nach 45 von Hans-Ulrich Gumbrecht über Latenz. Und ich glaube, man muss kein Virtuose sein, um solche Gedanken auf Wieland Wagner anzuwenden. Was meint er damit? Gumbrecht sagt, es gibt sozusagen eine Art von Gegenwart, die mit unmittelbarer Vergangenheit wahnsinnig verbunden ist, aber dieses Hereinragen der Vergangenheit in die Gegenwart, das wird gar nicht wahrgenommen. Es ist sozusagen eine Entgleisung der Geschichte, wie Gumbrecht das nennt, die man aber eben beschweigt. Und das Ergebnis ist, dass man sich zurückzieht in Hohlräume, in bestimmte eigene Gesetzlichkeit. Dazu würde diese Antike wesentlich gehören. Das Ganze ist also permanent da. Es ist eine Latenz, ja, eine Latenzsituation, aber sie wird abgefangen durch diese Rückzugsmöglichkeiten. Das scheint mir diesen mentalitätsgeschichtlichen Ort der Nachkriegszeit sehr viel besser zu treffen als viel einfachere Begriffe Begriff und der psychologische Begriff der Verdrängung. Und ich glaube, von dieser Warte aus kann man die Antike, also die Form, wie sich Wieland Wagner mit der Antike beschäftigt hat, auch sehr viel genauer einkreisen.
Ja, dem würde ich zustimmen, aber ich würde sagen, die Latenz, die geht noch zurück bis in die NS-Zeit. Nicht denken Sie daran, warum hat ihn Orff so fasziniert? Die Antigone ist ja bereits ab 1940 komponiert worden. Die Orffsche Entwicklung als Musiker ist ja ganz ähnlich, also mit der Lehre. Und in diese Latenz gehört auch, dass eben schon im Dritten Reich in der NS-Zeit doch immer ein starker Bezug, gerade auch in der Bildung, zur Antike vorhanden ist. Also ich glaube nicht, dass das erst aus der Nachkriegszeit entstanden ist, sondern dass da ein Teppich vorhanden war, der dann plötzlich sowas wie einen Durchgang oder wie eine Verbindung noch gebildet hat. Also es gab den Schnitt 45, den Radikalen, aber es war darunter auch noch was vorhanden. Und ich meine dazu ja auch nicht das Stichwort kultisches Theater etwa. Also man kann ja manche Dinge in der NS-Zeit, so schrecklich die uns sein mögen, wie Tinktheater und Ähnliches, aber dieser Begriff kultisches Theater, der ja für Wieland Wagner auch ganz zentral ist, da reicht die Latenz auch zurück bis ja fast in die 20er Jahre, würde ich denken.
Ich würde das gerne mal aufgreifen, weil Sie jetzt auch den Karl Orff erwähnt haben, also was diese Antike eigentlich auch bedeutet. Wir haben ja da zwei Ströme eigentlich bei Wieland Wagner. Mhm. Also auf der einen Seite ist die Auseinandersetzung mit dem Werk seines Großvaters und der hat natürlich diese Bezüge gehabt zur Antike, also die Orestie von Aeschylus, diese Tetralogie hat natürlich auch immer für seine eigene Tetralogie eine große Rolle gespielt. Auf der anderen Seite haben wir eben den Karl Orff, der ja versucht, diese Antike, dieses kultische Theater wieder zu beleben. Und das jetzt ausgerechnet mit einem Stück, und das ist eben direkt nach dem Krieg entstanden, uraufgeführt worden, und Wieland Wagner hat es eben in Stuttgart gemacht, ist die Antigone. Jetzt ist die Antigone ja an sich nicht nur ein kultisches Theaterstück, sondern es hat ja auch eine politische Dimension. Es geht ja in der Antigone auch um den Widerstand. Also Antigone, die Tochter von König Ödipus, leistet Widerstand, weil ihre Brüder, die im Kampf um Theben gefallen sind, auf Verbot von König Kreon nicht begraben werden sollen. Und das ist eine Form des Widerstands des Individuums gegen den Staat. So, das ist ja irgendwie politisch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, also Wieland Wagner macht die Antigone relativ früh in Stuttgart. Später, wenn wir an die 60er Jahre denken, auch jetzt mal nochmal aufzugreifen, die Bayreuther Inszenierung des Ring des Nibelungen, da bringt er dann so einen politischen Schlagbegriff rein und sagt dann irgendwie, Walhall ist Wall Street. Also da geht es natürlich konkret um Kapitalismuskritik, könnte man so denken. Jetzt weiß ich nicht, ob das in den frühen Jahren eben auch so der Fall ist und ob auch diese Art von, ich sag mal, Kultischkeit in diesem Theater, ob das nicht auch sich wieder so eine Art Entziehen gewesen ist, was so faszinierend dann auch war.
Ich meine, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, auch das, was Sie mit dem Walhall, ob das tatsächlich nur ein Gedankenkonstrukt war oder ob das optisch rüberkam. Also in der Antigone und in der Auseinandersetzung mit Orff, dass das eher das rein Menschliche war, worauf diese Inszenierungen und diese Art der Abstraktion, diese Konzentration, alles wegzulassen, nicht? Es war eine leere Bühne, hinten war eine Wand so aus Quadern, die ja eigentlich nicht Griechenland, sondern eher wie Mykene, wie Urzeit aussah, nicht? Und ähnlich kann man die Bühnenhintergründe, die Bühnenbilder zur Elektra und so Salome hier deuten. Also diese Konzentration, und damit kommen wir natürlich jetzt, wie hat er die Figuren geführt? Die Bühne ist ja magisch. Ich habe heute früh noch mal in diesem großen Bildband, der 2017 zu Wielands 100. Geburtstag erschienen ist, habe ich das so durchgeblättert, vor allem die späteren Jahre, wo Farbfotos da sind. Das ist unglaublich toll, sich das anzusehen und vorzustellen. Und man sagt sich, ja, man versteht und fühlt und empfindet sofort, dass da was drin ist. Aber wie man sich darin bewegt hat, ist ganz schwierig. Nicht? Also wenn man den zweiten Akt, Tristan, da ist im Hintergrund so eine Art Menhir mit diesen beiden Löchern. Also das hat eine Bedeutung, aber die Bedeutung wird nicht transkribiert oder wird nicht ausgesprochen. Und unten sind ja relativ klein die Figuren. Wie haben die Figuren sich bewegt? Wie sind die in diesen Bühnenbildern aufgetreten? Wie haben sie gespielt? Und ich meine, dass zum Beispiel das Problem beim Fidelio später, der wurde ja noch über Schäfers Ende 1972 hinausgespielt, das Hauptproblem war das Spiel des Chors. Der Chor stand irgendwie dann nur noch rum und lief so rum und man hat eigentlich gar nicht verstanden, was der da sollte.
Was diese Personenführung betrifft, muss man, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die individuelle Führung der Solisten, wo Freiheit großgeschrieben war, aber Freiheit sozusagen am Ende eines langen Weges. Man musste wahnsinnig viel verinnerlicht haben an Kondition, an Konzentration, an innerer Balance, bis dann ganz am Ende eine Freiheit möglich war, wo man sagte, jetzt kannst du dich einbringen, jetzt plötzlich bist du selbst. Ja? Aber das war nicht wie heute, wo man von der ersten Probe an sagt, du bist du, sondern es musste erstmal ein Transformationsprozess stattfinden. Etwas anderes ist die Chorführung. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie Wieland mit dem Chor umgegangen ist. Und ich habe extra, weil ich dachte, dass wir darüber sprechen, mal aus einem Regiebuch auch etwas mitgebracht für heute. Das war nämlich auch in einer Weise ausgezirkelt, wie das heute wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren würde. Eine der ersten Inszenierungen, wo das zum Konflikt geführt hat und auch zu musikalischen Problemen, war der Tannhäuser von 1954. Da ist Igor Markewitsch als Dirigent daran gescheitert und der Josef Keilbert, der das übernommen hat, sehr kompetent, sehr routiniert, schrieb auch in sein Tagebuch, so geht's halt nicht, weil nämlich da auch die ersten beiden Aufführungen nicht wirklich geklappt haben. Ich lese das mal ganz kurz vor, weil wenn man das heute in einem Regiebuch liest, erschrickt man eigentlich. Also man muss sich vorstellen, die Bühne ist ein bisschen erhöht, das heißt der Damen- und Herrenchor im zweiten Akt von Tannhäuser in die Wartburg rein, muss erstmal über einige Stufen hochgehen, um vom Publikum allmählich gesehen zu werden. Und dann steht da im Regiebuch von Wieland Wagner Folgendes. Es gibt also zwei Gruppen, 72 Herren, 72 Damen. Und schon, wenn die noch nicht gesehen werden, wird genau festgelegt, was sie tun. Unten an der ersten Stufe mit dem rechten Fuß beginnen, 11 Schritte herauf. Der 12. Schritt ist der erste Schritt auf der Fläche. Also die müssen schon zählen, bevor sie überhaupt gesehen werden vom Publikum. Beim Betreten der Fläche, erster Schritt, rechte Hand vor der Brust anwinkeln, Handfläche nach oben, Finger etwas gespreizt. Die linke Hand liegt am Schwertmittelteil. Linken Fuß, unterstrichen, zuerst die Spielfläche betreten mit dem linken Fuß. Auf der Spielfläche, 9 Schritte nach vorne, auf dem 10. Schritt stehen, rechten Fuß beiziehen. Verbeugen und wieder aufrichten. 1, 2, 3, 4, 5 und 1 ist unterstrichen. 1 ist also bereits der erste Schritt seitwärts und nach hinten. Dann mit dem rechten Fuß anfangen. Dann mit dem linken hinübersetzen. Quer seitwärts nach links gehen. Blick frontal. Jede zweite Gruppe. 1, 3, 5, 7. Auch noch gerade und zurück. Wenn auf dem Platz, rechte Hand herunter. Dann erst kommt etwas über den Ausdruck, nämlich freudig und bewegte Schritte machen. Also das ist für uns heute eine Form von choreografischer Überformung, wo wahrscheinlich schon auf der ersten Probe der Chordirektor beim Intendanten im Büro wäre und sagen würde, so geht's nicht. Ja? Also das führt natürlich zu dieser extremen Form von Konzentration und auch zu einer extremen Spannung zu musikalischen Abläufen, die letztlich durch eine solche Regie ja thematisiert werden. Es ist eine Überformung, die natürlich auch, muss man sagen, mit Nächte, tagelangen Proben, auch mit Drill zu tun hatte. Wieland war ja auch gefürchtet auf den Proben, das muss man auch sagen. Wieland konnte sicherlich sehr autoritär sein. Es gibt die Geschichte von Bayreuther Proben, wo er zu einer sehr vorgerückten Stunde einen Choristen fristlos gefeuert hat, weil der sich erlaubt hat, auf die Uhr zu gucken, mitten in der Nacht. Ja. Also es würde heute alles nicht mehr funktionieren. Aber das gehört alles zu dieser Form von Archaik und von Stilisierung, die Sie angesprochen haben. Und es bedeutet auch eine Transformation bei den frühen Werken wie Tannhäuser, eine Transformation des Begriffs der Romantik.
Ich würde jetzt trotzdem auch noch mal auf das kommen, in welchem Raum die sich da eigentlich bewegt haben. Also Das finde ich ja immer bei Wieland Wagner auch interessant, dass es gibt ja viele Intendanten, die laden heutzutage gerne bildende Künstler ein, damit sie Bühnenbild machen. Und das ist dann immer auch ein Bühnenbild. Aber Bühnenbild heißt eben auch ein Bühnenraum. So, und der konnte natürlich auch so Bühnenräume bauen. Und wir haben vorhin schon das Stichwort erwähnt, es gab auch eine bedeutende Lichtregie oder eine Lichtführung, nämlich durch Projektionen mit gefärbten Glasscheiben. So, und es gibt Elemente auch in diesen Bühnenbildern, das kann man, Herr Reubke, glaube ich, auch in der Ausstellung sehr schön sehen, in den Modellen, eben so symbolische, symbolistische Zeichen, die in diesen Bühnenbildern auch drin sind. Herr Schweigert, Sie haben schon das mit den Kreisen, den Löchern.
Ja, mit dem Menhir im Tristan.
Genau, und das sind ja, da greift er ja im Prinzip auch auf so archetypische Formen zurück. Hm. Das hat er von C.G. Jung, von seiner C.G. Jung-Lektüre, also diese Archetypengeschichte. Und auf der anderen Seite gibt es diese Lichtprojektion. Und vorhin ist schon das Stichwort gefallen, heute haben wir halt den Lichtdesigner. Aber Lichtdesign ist das, glaube ich, bei Wieland Wagner nicht. Und Sie, Herr Schweigert, haben auch gesagt, also wenn man diese Farbaufnahmen da eben sieht, meistens hat man immer diese Schwarz-Weiß-Bilder von den Wieland-Inszenierungen, aber wenn man diese Farbigkeit da auch ansieht, die Farbigkeit ist doch auch sehr besonders, die vielleicht auch was mit sinnlicher Überwältigung nochmal zu tun hat.
Das ist ja kein asketisches Theater gewesen. Ich glaube, das ist eine ganz falsche Vorstellung.
Wieland Wagners Stil ist ja ein Amalgam. Also es gibt diese Rückbezüge zu Appia, es gibt diese Sachen von Craig, auf die er sich ganz, ganz eng bezieht. Mhm. Gerade was den Raum betrifft, weniger wiederum was die Personenführung betrifft. Da ist er bei Appia, also die Figur im Raum. Bei Craig haben ihn wirklich besonders diese Ritualszenen fasziniert. Und das kombiniert er aber jetzt mit sehr viel zeitgenössischer Kunst. Er führt ja sehr oft Picasso im Munde. Er hat sich sehr für Chagall interessiert. Er wusste genau, wie Feininger gemalt hat. Mhm. Er hat sich für Kokoschka interessiert. Natürlich kam dann Henry Moore dazu, dass der Tristan, das den Herr Schweigert angesprochen hat. Ernst Barlach hat großen Einfluss auf seine Elisabeth gehabt, zum Beispiel auf diese Form von mittelalterlicher Konzentration. Mhm. Und das alles führt sozusagen zu einem Amalgam, das aber trotzdem als eigener Stil wiedererkennbar ist, sofort wiedererkennbar. Man muss fast sagen, es gibt eigentlich gar nicht den Wieland-Stil im Singular, sondern wenn man die Phase also von 51 bis 66 überschaut, sind es ganz verschiedene Stile. Also der zweite Ring hat mit dem ersten sehr wenig zu tun. Und wenn man die Kritiken liest, wird oft diese Farbigkeit und dieser in sich heterogene Charakter der Aufführungen betont. Ich denke zum Beispiel an den Tannhäuser von 61, wo immer wieder beschrieben wurde, dass Elisabeth dieses knallblaue Gewand anhatte, Tannhäuser zum Teil in knallrot. Das wurde also als kitschig wahrgenommen, auch von der Kritik so beschrieben. Aber es ist eben auch dieser Versuch, zeitgenössische bildende Kunst mit einzubeziehen.
Jetzt mal ganz praktisch gefragt, Herr Reubke, bei dieser Ausstellung, die Sie jetzt zusammengestellt haben, bei dieser Forschungsarbeit, da geht man ja auch irgendwie in den Fundus oder in die Archive von der Staatsoper Stuttgart. Gibt es denn da überhaupt noch Elemente, wo wir jetzt sagen können, wir können mal so eine Wieland-Wagner-Inszenierung rekonstruieren? Also zum Beispiel, was diese Projektionen betrifft, diese Lichtprojektionen mit den Glasscheiben, gibt es da überhaupt noch was oder ist das alles weg?
Was konkret jetzt Farbigkeit angeht, haben ja die beiden Herren auch schon ganz viele Beispiele genannt. Also auch so flirrende Farben in der Götterdämmerung, die Chagall-Fenstern aus Mainz oder Metz ähneln, wenn man das mal gesehen hat. Oder auch fast noch wichtiger finde ich manchmal Hell-Dunkel-Schwarz-Weiß-Kontraste in der Antigone ganz extrem. Können wir sowas rekonstruieren? Leider nicht. Uns fehlen ausreichende Mengen an Fotos alleine schon. Wir haben keine Filmaufnahmen und Material haben wir leider überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht steht in der Staatsoper irgendwo noch ein alter Scheinwerfer in der Ecke, aber der würde es dann auch nicht machen. Mhm. Was wir rekonstruieren können, relativ sicher, sind Bühnenbilder über Fotografien. Mhm. Wir haben das Glück gehabt, dass wir im Staatsarchiv in Ludwigsburg Originalzeichnungen finden konnten, die uns auch viele Hinweise auf Farbigkeit, auf Zwischenvorhänge und dergleichen benutzte Stoffarten und Farben geben konnten. Da wäre ein bisschen vielleicht drin. Und wir haben natürlich hier zwei Kleider, immerhin Originale. Eins mit den silbernen Fäden, das ja sehr stark auf diesen schwarz Schwarz-Weiß-Kontrast geht und stark reflektiert hat wahrscheinlich, welche Farben ansonsten auf der Bühne in Beleuchtungen von den Seiten oder von oben kamen. Und wir haben die Isolde mit diesem Schwarz und Türkis, was ja auch durchaus einen Kontrast bildet, wo wir wieder bei Farbigkeit wären. Und wenn man sich das dann vorstellt, wir haben auch das als eines der wenigen Farbbilder von Stuttgart, ist ja Tristan und Isolde in der Ausstellung. Und wenn man sich da in der meist blauen Farbigkeit dieses Kleid vorstellt, kriegt man den Eindruck einer eigenartig, ja fast kitschigen, flirrenden Farbigkeit. Ja.
Ich bleibe noch mal bei dieser Buntheit und komme vielleicht zum Schluss, wenn wir jetzt über die Inszenierung von Wieland in Stuttgart sprechen, auf eine seiner letzten Inszenierungen noch mal zu sprechen, weil die, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich ist. Herr Mösch, Sie haben das schon gesagt, es gibt unterschiedliche Stile. Ne? Da hätte er jetzt noch mal einen ganz anderen Stil. Das ist die Lulu von Alban Berg. Und die hat er natürlich wohl auch für Anja Silja gemacht, die Lulu hier gesungen hat. Und das ist sehr ungewöhnlich. Es gibt dieses Zirkusmilieu der Vorlage bei Wedekind und bei Berg. Und das spielt in einer Zirkusarena. Ansonsten finden wir da Interieurs, die eigentlich sehr realistisch sind. Das widerspricht ein bisschen diesem Hang zur Abstraktion, zu diesen farbigen Projektionen und so weiter. Und das wirkt ein bisschen, als ob er da was anderes machen wollte. Und dieser realistische Stil, der war ja durchaus auch im Theater präsent, auch in der Operninszenierung. Nur nicht vielleicht hier. Und es ist sicherlich nicht das, was für den Wieland selber so stilprägend gewesen ist. Ist dies jetzt ein Ausreißer, diese Inszenierung zum Schluss? Oder wollte er sich da nochmal neu erfinden? Wollte was ganz anderes machen, in eine ganz andere Richtung gehen, was wir jetzt gar nicht wissen, weil er eben so früh gestorben ist?
Ich würde mal sagen, realistischer Stil, Stichwort, das Sie ansprechen. Felsenstein ist noch nicht genannt worden. Ja? Mhm. Felsenstein war ja sozusagen der Vertreter eines sogenannten realistischen Stils.
Und Felsenstein, muss man sagen, das war eben der Chef, der Intendant, der Chefregisseur der komischen Oper in Ost-Berlin.
Und genau.
Sehr stark von
wo Wieland geprägt. Ja öfters hingefahren ist. Ja. Und noch bis zu der Dissertation von Ingrid Kapsamer liest man überall, Felsenstein und Wieland, das seien diametrale Gegensätze gewesen. Ich glaube das nicht. Es gibt natürlich große Klüfte, was die Ästhetik an sich betrifft. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und wir sehen heute aus der historischen Distanz vielleicht eher diese Gemeinsamkeiten. Worin bestehen die? Wieland und Felsenstein haben beide daran gearbeitet, den Körper sozusagen in ein Gesamtkonzept einzufügen überhaupt. Also in etwas, das im Rahmen einer Aufführung insgesamt eine besondere Botschaft überbringen kann. Und da haben Felsenstein und Wieland mit einer damals ungewöhnlichen Energie und Konsequenz daran gearbeitet. Ich glaube, dass diese beiden Aspekte auch sozusagen den Link in unsere Gegenwart schaffen. Denn wir wollten uns ja auch fragen an diesem Abend, was hat denn Wieland überhaupt für eine Funktion für heutige Regisseure? Also ist überhaupt etwas geblieben von seiner Arbeit? Es gibt ja sehr oft die These, dass man sagt, Wieland sei so ein Originalgenie gewesen, als dass er sich auch gerne inszeniert hat. Ja, er wollte das gerne sein, dieses Originalgenie, obwohl er, wie ich sagte, eben sehr viel heterogene Einflüsse erstmal gebündelt hat. Ja. Aber was machen heutige Regisseure sozusagen damit? Und ich glaube, man kann das sich bewusst machen, wenn man die Überlagerung von Zeitschichten sich klar macht. Ich mache das ganz kurz. Bei Wieland haben wir sozusagen eine gestaffelte Vergangenheit. Er bezieht sich auf eine imaginäre Antike, er bezieht sich auf Craig, Appia, alles das, was wir gesagt haben. Er verbindet das mit einem starken Touch der Gegenwart, was die bildende Kunst betrifft, und versucht von da ausgehend sozusagen eine gesicherte Zukunft für das Werk Richard Wagners zu erarbeiten, in einer Zeit, wo das alles sehr fragil ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kommt eine Zeit des sogenannten Regietheaters. Da wird die Vergangenheit, die für Wieland noch nicht wirklich greifbar war, Stichwort Latenz, diese Vergangenheit wird plötzlich greifbar. Sie wird auf die Bühne gezerrt. Das ist die Zeit, wo Wagner dauernd immer wieder neu nazifiziert wird, wo wir die NS-Flaggen auf der Bühne haben und die Schaftstiefel. Ja, das ist sozusagen der linke Wagner wird entdeckt, der Blick aufs 19. Jahrhundert. Also die Vergangenheit wird da in einer Weise greifbar, wie sie für Wieland noch nicht greifbar war. Und die Gegenwart existiert dadurch, dass sie sich von der Vergangenheit abstößt. Die Vergangenheit wird ein Gegenbild, ein Feindbild. Und daraus versucht man, Theater der Zukunft zu entwickeln. Und dann kommen wir zum dritten und jetzt letzten Schritt, nämlich einem gegenwärtigen Theater. Man nennt es manchmal postdramatisch, auch das ist ein nicht ganz einfacher Begriff, wo diese Vergangenheit auch greifbar ist, aber sie polarisiert nicht mehr, sondern sie ist sozusagen Teil einer ganz großen Verfügungsmasse. Und da kann ich jetzt anspielen, sowohl auf Wieland Wagner, so wie das etwa Stefan Erheim oder auch Tobias Kratze in ihren Inszenierungen tun, aber das ist spielerisch, das ist kein Gegenbild mehr, das ist kein Absetzen, sondern es ist ein spielerisches Zitieren, so wie ich genauso gut die alte Hängerbühne zitieren kann oder von Jürgen Fehling irgendetwas.
Ja, das ist die Mentalität des Anything Goes.
Ja, das ist aber auch ein Pluralismus, der sozusagen sich alles gestattet, aber auch in der Polyphonie der Erzählweisen überhaupt erst zu sich selber finden kann, weil es diese Ausschließlichkeit, die es eben noch bei Wieland gab, diese Glaubenskämpfe des Richtig und Falsch gar nicht mehr geben kann. Wir haben uns heute an dieses Anything Goes gewöhnt und es hat manchmal auch vor dem Hintergrund dieser Wieland-Wagner-Auseinandersetzung heute ein bisschen was von Bequemlichkeit.
Also das leitet mich jetzt ein bisschen über zu meiner Schlussfrage. Wenn es heute noch mal eine Wieland-Wagner-Aufführung in Stuttgart gäbe, würden Sie da reingehen, Herr Reubke? Sie würden gerne das mal sehen, was Sie in der Ausstellung so ein bisschen theoretisch, dokumentarisch aufgearbeitet haben?
Ich habe dazu einen meiner Zeitzeugen kürzlich gefragt und der hat mir ein glasklares Ja entgegengeschmettert. Und ich teile dieses Ja genau aufgrund des Punktes, auf dem es eigentlich nicht möglich ist. Die Atmosphäre, die Aura, die Wielands Aufführungen kreiert haben für den Zuschauer seiner Zeit, und ein Kunstwerk ist zeitgebunden. Ich glaube, dass man diese Aura, diese Atmosphäre nicht wiederbringen kann. Man kann sich annähern, man kann viel versuchen, aber man wird dieses Gefühl nicht wieder haben. Diese emotive Bewegung, die damals ein Zuschauer gehabt hat. Wir sind heute andere Menschen. Wir wissen gar nicht, ob wir Wieland noch mal toll finden würden. Es ist die Evolution eines Revolutionärs, die ja relativ früh mit Lulu auch endet. Und ich denke, ich antworte mit einem Ja, aber.
Ja, es kommt sicherlich darauf an, die Gesamtsituation zu erleben. Das können wir nicht rückgängig machen. Ich will vielleicht ein konkretes Beispiel benennen. Ein Bild, das die Leute damals extrem schockiert hat. Und der Protest und der Schock war so groß, dass Wieland es sofort nach der Premiere geändert hat. Das war der Schluss des zweiten Aktes Meistersinger 1963. Da war also die Prügelfuge. Und am Ende kommt ja der Nachtwächter. Da sah man also dann die ganze Bühne übersät mit in sich verkanteten, bleichen Körpern. Leichen quasi. Das muss ein Bild gewesen sein, das 1963 die Menschen zutiefst verstört hat. Erstens natürlich rückblickend auf Nazi-Gräuel. Zweitens auch, weil es ganz aktuell war, weil die Schwabinger Krawalle kurz zuvor stattgefunden hatten. Ja. Die Schwabinger Krawalle 1962 waren so etwas wie ein Vorbote dessen, was man heute mit 68 benennt. Wieland Wagner war also ganz in seiner Zeit, Zeitgenosse im lebendigsten Sinn des Wortes. Ich glaube aber auch, dass er mit diesem Bild ein bisschen sein Schweigen gebrochen hat über die NS-Zeit. Und er hat damals in einem Interview gesagt, Nachtwächter, das sind Menschen, die von nichts etwas mitbekommen in Bezug auf diese Meistersinger-Inszenierung. Also das ist so ein bisschen Wieland, der ein ganz kleines bisschen transparent wird und wo man ein bisschen reinschauen kann, auch in diese doch extrem teuflische Konstellation, in diese Schwierigkeiten dieses Menschen, die er hatte in seiner Zeit.
Also aber nur für einen Augenblick konnte man, nur für die eine Aufführung konnten Sie da hineinsehen, denn er hat es ja dann gleich zurückgenommen.
Aber Sie würden es auf jeden Fall nochmal angucken wollen.
Naja, man müsste sich dann wirklich komplett sozusagen zurückbeamen mit der Erlebnisfähigkeit, mit dem Bewusstsein der damaligen Zuschauer auch. Wenn wir das heute sehen, mit unserem Bewusstsein entsteht was völlig anderes.
um Wieland Wagner als Gastregisseur an der Staatsoper in Stuttgart von 1954 bis 1966 ging es im heutigen Forum. Anlass ist die Ausstellung Winter Bayreuth, Wieland Wagner, Experimente an der Staatsoper Stuttgart, die noch bis zum 13. Februar 2022 im Stadtpalais in Stuttgart zu sehen ist. Und wir haben natürlich viel jetzt darüber gesprochen, ob man das noch mal sehen kann oder nicht. In der Ausstellung kann man es ein Stück weit. Es gibt sogar auch ein bisschen filmische Dokumentation, die Herr Schweikert ja ein bisschen vermisst hat. Aber hier gibt es etwas zu sehen, also unbedingt noch mal hinfahren. Wir diskutierten im Foyer des Ausstellungshauses mit dem Musik- und Literaturwissenschaftler Uwe Schweikert, mit Stefan Mösch, Professor für Ästhetik, Geschichte und künstlerische Praxis des Musiktheaters an der Musikhochschule Karlsruhe und mit Daniel Reubke, dem Kurator der Ausstellung Winter Bayreuth. Ihnen allen herzlichen Dank und das war unser heutiges Forum. Mein Name ist Bernd Künzig, machen Sie es gut.